dann wollen wir hier weitermachen. Lass uns beten, bevor es weitergeht. Großer Herr und Heiland, ich lobe und preise dich für deine Güte, für all das, was wir durch dich haben. Wir haben Hoffnung. Herr, danke für dein Wort und all das, was wir daraus lernen können. Und ich bitte dich einfach, Herr, nimm all das aus uns, was uns von dir ablenkt. Lass uns wirklich ganz für dich da sein. Sprich zu uns, Herr, in unser Herz hinein. Deine Worte. Zeige uns deine Wege, Herr. Lass uns einfach offen für dich sein. In Jesu Namen. Amen. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin, wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Andere riefen, unmöglich, er sieht ihm nur so ähnlich. Doch ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht, ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Siloa und wasch das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen, habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt, fragten sie. Ich weiß es nicht, antwortete er. So brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu dem Pharisäer. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun, fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der das getan hat, kann nun unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du denn über ihn? Dich hatte ja von deiner Blindheit geheilt. Da fragten sie ihn. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, sag mal, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Da antworteten die Eltern. Ja, wir wissen, dass das unser Sohn ist. Er ist auch blind geboren worden. Aber wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um über sich selber Auskunft geben zu können. Sie gaben ihnen diese Antwort, weil sie Angst vor ihnen hatten. Denn die Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, frag ihn doch selbst. Dann ließen die Juden den Mann kommen, der blind gewesen war. Sie riefen ihm zum zweiten Mal, bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, fordern sie ihn auf. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, das weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, antwortete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen hier, da wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er hört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könne er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten die Pharisäer nun, du bist ganz und gar in Sünden geboren, wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Als Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatte, suchte ihn auf. Und als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Ja, sag mir, wer es ist, sagte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Da sagte Jesus, du siehst ihn vor dir, er ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen sollen, sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Schuld, doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Diese Geschichte fand ich, als ich es gelesen habe die Woche, so interessant, einfach so, wie der so ablief. Ne? Und ich dachte, wie kann ich das mal nehmen? Und deshalb habe ich entschieden, lass uns einfach die Geschichte erstmal lesen, auf uns einwirken. Und dann gehen wir so ein bisschen, schauen wir mal diese Blindheit an. Denn es gibt mehr als eine Art von Blindheit. Und das sehen wir in dieser Geschichte wirklich so deutlich. Ich will mich auf drei Gruppen oder drei Menschen, die mit dieser Blindheit zu kämpfen haben. Die Probleme haben mit dieser Blindheit. Die ersten Menschen, die wir hier sehen in dieser Geschichte, die Probleme haben mit dieser Blindheit, das sind die Jünger. Denn die haben, wenn sie den Blinden sehen, haben sie sofort eine Frage. Eine theologische Frage. Wer hat Schuld, dass er blind ist? Für die Jünger war Jesus nur, beziehungsweise war der Blinde nur ein Fall. Für die theologische Diskussion. Die wollten gar nicht, ihr Interesse war weniger dieser Mann, sondern diese Frage. Und er war praktisch Ausgang für die Frage. Jemand muss schuld sein, denken Sie. Da muss irgendwer Schuld haben. Oft sind wir auch so, dass wir Dinge passieren und wir sagen, wer hat Schuld dran? Wir suchen schnell derjenige, der verantwortlich ist. Das ist uns wichtig. Diese Neigung haben Menschen alle. Und dann kommt der heutige Mensch sehr schnell auch dahin, Gott die Schuld zu geben. Aber damals war es mehr, welcher Mensch hat Schuld? einem Blinden, der blind geboren wurde, war es entweder der Blinde selbst, muss irgendwas getan haben. Bei manchen meinten, man kann sogar im Bauch der Mutter kann man sündigen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie das geschehen soll. Oder irgendwas, was die Eltern getan haben. Ja, falsch getreten vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Es war auch ein sehr verbreiteter Gedanke damals und es kam auch aus dem, wahrscheinlich aus den 10 Geboten. Und das zweite Gebot ist, du sollst kein Bildnis machen von einem Götzen und sollst dich nicht da niederwerfen. Und da sagt er da anschließend, der Grund, ich bin der Herr, dein Gott und ich bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schulterväter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Diese Worte waren eigentlich an das Volk. Man sieht auch in der Mehrzahl aus dem Zusammenhang, erkennt man, es geht um das Volk, es geht um das Gesamtzahl, dass diese Menschen sich nicht von Gott abtrennen. Das Problem ist, dass die oft bei diesem Geboten, nicht nur diesen, bei diesem Satz, die haben das personalisiert. Das heißt, das gilt für jeden einzelnen Menschen. Und das ist nicht, was hier steht. Es geht um das Volk Israel und ihre Treue zu ihrem Herrn. Gott will durch Mose in dieser Stelle in 2. Mose sagen, hör mal zu, wenn du treu bleibst, dann bleibe ich dir treu als Volk und ihr bleibt in diesem Land und euch geht es gut und ihr habt gute Ernte und so weiter und so fort. Aber wenn ihr mich verlässt und anderen Göttern reinholt, dann klappt das nicht, dass andere Götter neben mir hier in diesem Land sind. Dann wird das nicht so bleiben und dann wird es ein Problem geben. Und wir sehen einfach in der Geschichte von Israel immer wieder, dass es auch immer wieder passierte, dass die Kinder auch gelitten haben unter dem, was das Volk Israel getan hatte. Als Gott sich beschloss, das Gericht zu vollziehen. Das Volk zu wecken. Ich meine, das war auch schon im Alten Testament, diese Denkweise trotzdem vorhanden. Das Buch Hiob, da ist die große Diskussion, wenn man das liest, ist auf der einen Seite, der Hiob hat wirklich sehr viel erleiden müssen. Wirklich sehr viel schwere Schläge nehmen müssen. Und seine Freunde kommen und wollen ihn trösten. Aber im Laufe vom Buch, wenn du es liest, dann siehst du, irgendwann hören sie auch mit dem Trösten und fangen sie an zu sagen, okay, was hast du falsch gemacht, Hiob? Also irgendwas musst du falsch gemacht haben, denn Gott bestraft nur die Ungerechten. Also komm, raus mit der Sprache. Und Hiob weigert sich, diesem Gedanken zu folgen. Und sie kommen wieder und immer wieder. Und irgendwann am Ende des Buches, wo Gott sich Hiob zeigt, sagt er, die lagen falsch. Ja, er sagt zu Hiob, bete für deine Freunde, denn die haben Falsches von mir erzählt. Und dann sehen wir später im Alten Testament, Hesekiel, Kapitel 18, da sagt er einfach ganz klar, da stellt Gott durch Hesekiel die Frage, was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen, die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Das ist einfach dieser Gedanke, dass die Kinder bezahlen, bestrafen, werden bestraft für das. Und Gott sagt, so wahr ich lebe, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen, siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Da stellt er einfach ein Prinzip auf, in Hesekiel einfach, was die Einzelperson betrifft, die Seele des Menschen betrifft. Wenn du etwas Falsches machst, soll deine Kinder nicht die Strafe bezahlen. Ich meine, es gibt ganz klar auf der einen Seite Folgen davon, wenn Eltern sündigen. Wenn Eltern So, ich hatte grad, wir hatten uns gerade unterhalten, diese Ken Graves heißt er. In, ja, sie, die waren im Sommer mit dem Chor aus Harding da, also ein Ehepaar, was die praktisch Betreuer waren. Und sie sind Pflegeeltern. Ne? Pflegeeltern für Kinder oder Babys, wenn ich richtig verstanden habe, von Drogenmutter. Ja? Das heißt, sie werden geboren als Abhängige. Ja? Diese Kinder, die geboren werden, die haben nichts getan, aber sie leiden unter der Sünde ihrer Eltern. Die haben nichts getan, aber sie leiden drunter. Und so ist es auch im Leben. Wenn Menschen Dinge tun, leiden Kinder drunter. Es ist nicht, dass die Kinder schuld sind. Das ist nicht eine Strafe, es ist einfach eine ganz klare Folge. Und diese Kinder, die dort geboren werden, können dankbar sein, denn sie nehmen sie auf und helfen ihnen, von dieser Sucht freizukommen. Und bleiben die bleiben nur da so lange, bis die da so weit sind, dass sie adoptiert werden können. Alle Achtung. Ja. Das Problem mit den Jüngern war einfach, dass diese Sichtweise, diese theologische Frage, hat sie blind gemacht für den Menschen, der da an der Straße, am Straßenrand saß. Sie haben ihn nicht mehr gesehen, sie haben nur diese Frage gesehen. Und er war praktisch der Anlass, der diese Frage hochbrachte. Jesus korrigiert es. Er stellt klar, es war weder seine Sünde noch die Sünde seiner Eltern. Und interessant ist seine Antwort. Denn er sagt, es ist Gelegenheit für das Wirken Gottes. Er ist geboren, damit die Werke Gottes offenbar werden. Das heißt, jetzt hat er die Gelegenheit, dadurch, dass Jesus da war, er ist praktisch geboren wurde in der Zeit, wo Jesus da war, ist wirklich ganz konkret die Gelegenheit jetzt, Gott gibt Jesus die Gelegenheit, diesen Menschen zu heilen. Aber ich denke, darüber hinaus ist einfach der Gedanke, eigentlich könnte man das, was Jesus gesagt hatte, mit jedem Menschen sagen. Dieser Mensch ist geboren, damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden können. Jeder Mensch ist so wertvoll geboren und Gott kann in dem Leben von jedem Menschen eingreifen und Dinge tun, worüber wir staunen können, wenn der Mensch dafür offen ist. Und so fordert Jesus seinen Jüngern und auch uns heraus, wie siehst du Menschen, denen du begegnest? Vor allem die Menschen, wo es scheint, dass die Schicksalsschläge wirklich hart zugetroffen haben. Die wirklich am Rande der Gesellschaft stehen oder was auch immer. Die auffällig sind. Die sind nicht anders als alle anderen. Und wir haben die Aufgabe, mit den Augen des Glaubens zu sehen, und nicht mit den Augen der Welt, mit den Augen der Gesellschaft um uns herum. Diese Worte von Jesus sollen uns auf wachrütteln, uns deutlich machen. Ja, oder uns die Frage einfach, stell dir selbst die Frage, wie sehe ich die Menschen, die ich tagtäglich begegne? Sehe ich nur als einen Fall für Theologie oder Soziologie oder was auch immer es ist, oder sehe ich als wirklich ein Werk Gottes, eine Gelegenheit, dass Gott wirken kann? Durch die Augen des Glaubens sehen wir keine Fälle, sondern wir sehen Möglichkeiten für Gottes Handeln. Ja. Und ich habe mich immer, es gibt so Dinge in dieser Geschichte, die einfach große Fragen aufwerfen bei mir. Ich habe mir überlegt, okay, die sind in Jerusalem unterwegs und die sehen diesen Blinden und stellen Jesus diese Frage. Ich habe mich gefragt, hat der Blinde das gehört? Diese Frage? Ich kann mir gut vorstellen, dass es, ja, also erstens, sie können sehr gut hören, ja. Zweitens, ich denke, da hat er bestimmt diese Frage zu oft gehört. Auch wenn da nicht. Aber diese Frage ist nicht, ist ja interessant, hier ist es anders, weil die Frage ist nicht da wie sonst, weil sonst war die Frage nur, um ihnen praktisch Schuldgefühle zu geben oder was auch immer. Was habe ich falsch getan? Aber diesmal ist die Frage nicht, gibt ihm nicht Schuld, sondern da ist die Gelegenheit, Jesus ist da, stellt klar, was los ist und macht, also ja, auch die Heilung ist interessant, ja, macht einen schönen Klumpen aus Erde und Speichel und drückt es auf seine Augen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das unangenehm war. Und da hat ihm gesagt, geh mal waschen. Jesus macht kein großes Ding draus. Aber der Mensch, auf einmal ist sein Leben schlagartig verändert. Er kann sehen. Ich glaube, wir können nicht begreifen, was dieses Moment in ihm auslöste. Auf einmal kann er sehen. Hat in seinem ganzen Leben nie gesehen. Ja. Oh, so sehen die Bäume aus. Ja. So sehen die Menschen aus. Also alles neu. Und das Zweite, wo ich denn große Frage sehen ist, wenn er geht durch die Stadt und es ist ganz klar, dass was anders ist und die Nachbarn, da merkt man einfach keine Freude. Ja? Und ich denke, okay, wer ist das eigentlich? Ist das der, das ist doch der Blinde. Aber der ist nicht mehr blind, was ist los? Und dann sagen, nee, das kann nicht sein, das muss jemand anders sein. Und wenn der Mann kommt und sagt, okay, ich bin's doch, ich war blind, aber die sagen, okay, was ist los? Ja, der Mensch hat mich geheilt. Oh, wie ist das passiert? Wie heißt er? Ja, weiß ich nicht. Und dann bringen sie ihn zu den Pharisäern. Ja? Könnt ihr euch nicht mindestens ein bisschen freuen, dass ihn der sehen kann? Und warum nicht? Wenn wir denken, dass dieser Mann oder beziehungsweise die Nachbarn vielleicht dieselbe Sichtweise hatten wie die Jünger, dann waren sie, indem sie diesen Mann wahrscheinlich fast jeden Tag gesehen haben, immer wieder diese Sichtweise war sehr präsent in ihren Gedanken. Vielleicht hatten sie schon ihre Entscheidung getroffen. Die Eltern müssen was getan haben. Oder vielleicht er muss irgendwas verbrockt haben. Und jetzt, und vielleicht berechtigt das auch so ein bisschen ihr Auftreten ihm gegenüber. Und jetzt ist er auch gesund. Aber wenn er schuld war, dann hat er das zu Recht. Wieso ist es nicht mehr da? Und jetzt ist ihre Sichtweise in Frage gestellt. Durch dieses Wunder können sie nicht mehr so denken, wie sie gedacht haben. Oder das, was sie gedacht haben, war falsch. Das wird deutlich durch dieses Wunder. Wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um, wenn du eine Überzeugung hast und auf einmal siehst du, das stimmt nicht. Es wird so klargestellt, so war es nicht. Und anstatt einfach zu sagen, okay, ich lag falsch, sag, nee, Moment, jetzt müssen die Experten das klären. Und dann bringen sie es den Pharisäern. Und auch Simon, ich meine, die nächste Frage ist eben, da merkt man in der Geschichte auch bei den Eltern keine Freude. Hallo, was ist los? Da ist dein Sohn, der war blind und jetzt kann er sehen. Und die Eltern wählen einfach in dieser Situation den Weg des geringsten Widerstandes. Sie sagen, frag ihn, wir wissen nicht, was los ist. Er ist blind geworden, er war immer blind, jetzt ist er nicht mehr blind. Keine Ahnung. Ja? Und wenn ich das lese, dann denke ich immer, freu dich. Aber ich meine, vielleicht haben sie sich nachher gefreut oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie ihn allein gelassen mit den Pharisäern. Aber man merkt einfach, diese Blinde ist egal, was die anderen gedacht haben, was seine Eltern gedacht haben, was die Pharisäer gedacht haben. Er ist davon berührt. Und man merkt auch in ihm, wie dieser Glaube wächst. Und wie auch gegen Widerstand wächst. Und auch wenn die anderen ihn einreden wollen, diese Menschen sind schlechte Menschen, Sünder und so weiter, was sagt er? Also, erstens sagt er einfach, ich weiß nicht, also ihre Argumente kann er nicht hin und her, aber er sagt, ich weiß eins. Ich war blind, jetzt sehe ich. Und dagegen haben sie keine Argumente, deshalb hatten sie auch die Eltern geholt. Und ein paar Grundsätze wusste er auch. Er wusste auch zum Beispiel, hallo, Gott wirkt durch Sünder. Das sagte, nee, das geht nicht. Weil er fängt an, am Ende dann eben die Pharisäer daran zu erinnern, wie Gott ist. Und das passt ihnen gar nicht. Aber trotzdem darf er das erleben, was die anderen verpassen, weil sie blind sind. Denn er darf Jesus begegnen nachher. Und sehenden Auges sein Heiland sehen und ihn anbeten. Während die Pharisäer weiter in ihrer Blindheit gefangen sind. Und da kommen wir eben zu diesen Pharisäern. Man fragt sich eben, also die haben auch diese praktisch, man sieht es praktisch bei allen Menschen durchgehend, die alle haben dieselbe Sichtweise, dieselbe Überzeugung. Und die sagen sogar zu dem Blinden, du warst ganz und gar in Sünden geboren. Also praktisch die für ihn Disqualifikation, ja, raus aus dem Spiel. Von dir lassen wir uns nicht hören, nichts sagen. Und die Frage, ich meine, wir haben alle unsere Überzeugungen, Werte, Dinge, die wir für wichtig halten. Oder? Haben wir alle. Und es gibt immer wieder Situationen, wo diese Werte in Frage gestellt werden. Und hier ist es ganz klar, dass diese Sichtweise, die die Pharisäer hatten, falsch war. Sie hatten die Vorstellung, natürlich kann Gott heilen. Sie hatten aber die Vorstellung, man heilt nicht am Sabbat. Das ist Arbeit. Und dass er Erde und Speichel gerührt hatte, das ist Arbeit. Nach ihrer Überzeugung, dass man, was man am Sabbat tut. Und deshalb ist er ein Sünder, deshalb kann er nicht geheilt haben. Beziehungsweise kann er nicht von Gott kommen. Man muss sich mal überlegen, diese Vorstellung, ihre Vorstellung vom Sabbat hat sie daran gehindert, an ein Wunder zu glauben. Und letztlich auch an den Messias zu glauben. Sie konnten diesen Wunder nicht aus der Welt, er stand vor ihnen. Sie haben es versucht. Ja? Haben die Eltern geholt? Wirklich, ist so geschehen? Sie haben ihn geholt und haben versucht, auf ihn einzureden, dass er sagt, ja, das ist nicht so geschehen, wie ich gesagt habe. Und das tut er nicht. Ihre Überzeugung, ihr stures Festhalten an diese Überzeugung führte dazu, dass sie Jesus nicht anerkannten. Dass sie einfach an Jesus vorbeigesehen haben, weil er passte nicht zu ihren Überzeugungen. Ich denke, es kommt natürlich auch dazu, dass Jesus für sie eine Bedrohung war. Der Einfluss, den sie jahrelang aufgebaut haben in ihrer Gesellschaft, droht verloren zu gehen, weil so viele auf Jesus hören. Aber ich denke für mich, auch wenn ein klares Wunder nicht dazu führt, dass man seine Überzeugung hinterfragt, dann stimmt was nicht. da stimmt was nicht. Und da, da sehe ich auch für uns eine klare und wichtige Lektion. Die mich auch heute, bis heute begleitet. Ja. Man kann an eine Überzeugung so stark festhalten, dass auch wenn Dinge reingebracht werden, die dem widersprechen, und man hält fest, dann verpasst man etwas, was Gott tun will. Wenn wir an Dinge glauben, die dem nicht entsprechen, was Gott will, dann will Gott das korrigieren und schenkt, wie bei den Pharisäern, Gelegenheiten, wo wir das korrigieren können. Wenn wir über unsere Überzeugung nie in Frage stellen, dann sind wir nicht weit entfernt von den Pharisäern. Beziehungsweise wenn wir nicht zulassen, dass auch Fragen kommen zu unserer Überzeugung, dann kriegen wir die Probleme. Wir brauchen nicht alles in Frage zu stellen, aber wenn wir die Grundlage haben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie Wahrheit ist, dann, ich habe das vor Jahren gehört und das hat mir so einen Trost gegeben, da sagte einer, weißt du, manchmal haben wir Angst, dass Fragen gestellt werden. Er sagt, die Wahrheit hat keine Angst vor Fragen. Denn wenn die Wahrheit dazu führt, dass wir was ändern, oder beziehungsweise die Frage dazu führt, dass wir was ändern, dann haben wir einfach nicht an die Wahrheit geglaubt. Also wir dürfen ruhig das überprüfen. Wir dürfen ruhig Fragen stellen, um an die Wahrheit zu kommen. Entweder wird es bestätigt werden oder wir werden korrigiert. Ich war ich denke, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen der Bibel und das, was wir glauben. Denn die Bibel ist vollkommen, wir nicht. Und unser Glauben ist immer, wie Paulus es sagt in 1. Korinther 13, Stückwerk. Wir haben ein wunderbares Buch, die Bibel ist wahr und vollkommen. Wir sind es nicht, ich fand es immer so toll. Oder beziehungsweise am 1. Dezemberwoche war ich auf dem Kurs und da war ein Professor, er war 81 Jahre alt. Ich glaube, ich habe das am Mittwoch erzählt. Ja. Ja. Und das passt hier so gut, weil er sagte, vor 5 Jahren ist er zu einem anderen Ergebnis gekommen, als etwas, was er 75 Jahre vorher geglaubt hatte. Und jetzt glaubt er was anderes jetzt hier. Ja, und er sagte, praktisch, und dieser Mann ist einer der, also seine Leseliste, was er gelesen hatte, um diesen Kurs zu belegen, das war mehr, als ich in 2 Leben lesen werde. Es ist wahnsinnig, was er alles liest. Aber er sagt einfach, so sind wir Menschen. Wir lernen unser Leben lang. Und er sagte, da darf ich mit 75 auch Neues lernen. Und so sollen wir einfach das Leben verstehen. Wir sind im Prozess. Was Gott uns zeigen will, was wir lernen können, hört nie auf. Wir sollen nie denken, wir haben das gelernt und jetzt bringen wir das hinter uns und wir lassen keine Fragen ran. So ist es. Stellt ruhig Fragen. Erlaubt ruhig Fragen. Wir erlauben Fragen, solange wir einfach eine gemeinsame Grundlage haben. Wenn wir die Bibel als Grundlage, Fundament nehmen. Ja. Wir müssen uns davor hüten, in diese Falle zu kommen, die wir bei den Pharisäern sehen. Dass wir einfach so fest überzeugt sind, dass wir so denken, dass wir fast Scheuklappen aufpacken. Und dann sehen wir nicht, was Jesus Gott tun will. Und dann kommen wir in die Gefahr, wo die Pharisäer sagen, wo Jesus sagt es zu denen, ihr meint, dass ihr seht und deshalb seid ihr, bleibt eure Schuld bestehen, weil sie blind waren für das, was Jesus getan hatte. Wir wollen nie blind werden für das, was Jesus tut. Wir wollen offen sein für das, was Gott im Leben von anderen tut. Und wenn es wie bei diesem Blinder ist, dass man das erleben darf, ja, ist das was Tolles. Letzte Woche hatten wir von einem Ehepaar aus Wolfsburg zu besuchen. Der Mann hat erzählt, wie er drogenabhängig war und er sagte, ich habe alle Sünden ausprobiert, die man ausprobieren kann. Und die Ehe war auseinander und dann durch ein Wunder kam Jesus in seinem Leben und hat alles verändert. Und wenn wir sagen, nee, das geht nicht, so kann Jesus nicht wirken, dann machen wir uns blind für das, was Jesus tut. Und ich denke, da sollen wir immer offen sein. Gott kann wirken, wie er will. Und er kann ja auch uns damit zeigen, wo wir falsch liegen. Wir sollen die Demut haben, einfach sagen, okay. Denn es geht nicht darum, richtig zu sein. Es geht darum, dass Jesus in mir und im Leben von anderen verherrlicht wird. Und das ist, was er tut bei den Blinden. Und das, was er tun will bei jedem von uns. Beten wir zusammen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen geöffnet hast für deinen Sohn Jesus Christus. Ich danke dir, dass du uns immer wieder die Gelegenheit gibst, dich neu zu sehen, die Überzeugung zur Überprüfung. Und dass du uns nicht daran messt, wie richtig wir sind oder wie richtig wir denken, sondern durch das Blut Jesu sind wir rein und kommen wir dir wie Kinder. Danke, Herr. Danke für deine Liebe und Güte. Danke, Herr, dass wir dich haben und du uns deine Wahrheit gegeben hast, in der wir leben können. Amen. So, wir haben die Fragen für nächste Woche. Ist das für dich vergessen? Nächste Woche sind wir in Johannes, beziehungsweise in die kommende Woche sind wir in Johannes 10. Gehen wir in die Woche in der Gewissheit, dass Gott am Wirken ist, dass jeder Mensch wichtig ist. Dass auch du und ich, wir sind Gott wichtig. Wir laden alle ein, auch Kaffee, eine Gemeinschaft miteinander zu haben.